dass wir wissen dürfen, du leitest uns, du lässt uns nicht allein, sondern wir dürfen auch durch dein Wort wissen, was dich bewegt, Herr, und es uns zusprechen lassen. Hab Dank dafür. Wir haben schon von schlechten Nachrichten gehört heute. Ich weiß nicht, wie es euch so geht mit schlechten Nachrichten. Hört keiner gern, oder? Also mich auch nicht. Ne? Und noch schlimmer ist es, wenn es unangenehme Wahrheiten über einen selber sind. Ja, da kann man schon mal schlechte Laune bekommen, wenn man sowas hört. Könige in früheren Zeiten, die hatten da eine ganz lästige Angewohnheit. Die haben dann den Überbringer so einer Nachricht, so einer schlechten Nachricht, auch gleich mal einen Kopf kürzer gemacht. Da tat es heute Glück, dass wir das nicht mehr machen. Ja, das war damals so üblich. Die Boten konnten eigentlich gar nichts dafür. Ne? Und wir machen das heute nicht mehr, rühren heute keinen Kopf mehr an. Aber wenn wir ehrlich sind, dann lassen wir unseren Ärger auch manchmal an dem aus, der uns was Unangenehmes sagt, ne? Über uns selber oder andere. Das gehört irgendwie dazu. Da gibt es auch ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Sack schlagen, um den Esel zu treffen. Kennt ihr das? Ja, also der Sack ist auf dem Esel und du haust auf den Sack, um den Esel zu treffen. Ja, dass ein Überbringer schlechter Nachrichten manchmal das ausbaden lässt, was er zu sagen hat. In der Rolle des ungeliebten Boten, und zwar des Boten Gottes, findet sich auch Jeremia wieder in der Textstelle, die wir uns heute mal anschauen wollen. Es ist ein etwas längerer Text, aber es war mir mal wichtig, dass wir das mal auf uns wirken lassen, dass wir das mal hören. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts anderes vor in den nächsten 10 Minuten. Ja, und ich würde das gerne mal mit uns zusammen lesen. Ich habe auch eine Folie, wer seine Bibel dabei hat, lade ich sehr gern ein, das mit zu verfolgen. Jeremia 7, Vers 1 bis 15 möchte ich mal mit euch lesen. Eine schlechte Nachricht. Haben wir Folie, ja. Der Herr sprach zu Jeremia: Stell dich an den Eingang des Tempels und verkünde dort diese Botschaft. Ihr Bewohner von Juda, hört, was der Herr euch sagt. Ihr kommt hierher zum Tempel, um den Herrn anzubeten. Doch der Herr, der allmächtige Gott Israels, spricht: Ihr müsst euer Leben vollkommen ändern, nur dann werde ich euch weiter in diesem Land wohnen lassen. Glaubt den Lügnern nicht, die euch ständig einreden: Hier sind wir sicher, denn dies ist der Tempel des Herrn. Ja, dies ist der Tempel, in dem unser Gott wohnt. Ich sage euch, ändert euer Leben von Grund auf. Geht gut und gerecht miteinander um. Unterdrückt nicht die Ausländer, die Waisen und die Witwen und hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Lauft nicht mehr anderen Göttern nach, denn damit schadet ihr euch bloß selbst. Nur dann dürft ihr für immer in diesem Land bleiben, das ich euren Vorfahren geschenkt habe. Doch ihr vertraut auf falsche Versprechungen, die euch nichts nützen. Ihr stehlt und mordet, brecht die Ehe und schwört Meineide. Ihr bringt dem Götzen Baal Opfer dar und verehrt fremde Götter, die ihr früher nicht kanntet. Dann kommt ihr in meinem Tempel, tretet vor mich hin und sagt: Uns kann nichts geschehen, um es danach genauso schlimm zu treiben wie vorher. Meint ihr etwa, dieses Haus, das meinen Namen trägt, sei eine Räuberhöhle? Ich, der Herr, sehe genau, was ihr tut. Darauf könnt ihr euch verlassen. Geht doch einmal zur Stadt Silo, wo früher mein Heiligtum stand. Schaut euch an, wie ich es damals zerstören ließ wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Dann dürft ihr für immer in diesem... Ich, der Herr, sage euch, ihr handelt genauso vermessen wie eure Vorfahren, und obwohl ich immer wieder zu euch geredet habe, wolltet ihr nicht hören. Ich habe euch gerufen, aber ihr habt mir keine Antwort gegeben. Darum werde ich diesen Tempel, der meinen Namen trägt und in dem ihr euch so sicher fühlt, restlos zerstören. Ja, dieser Ort, den ich euren Vorfahren gab, wird dasselbe Schicksal erleiden wie Silo. Ich werde euch aus meiner Nähe verstoßen, so wie ich eure Brüder, den Stamm Ephraim, vertrieben habe. Darf man über so einen Text predigen? Steht in der Bibel. Ne? Darf man über so einen Text predigen? Die Frage habe ich mir so gestellt. Ja, witzigerweise habe ich heute früh in die Losen geguckt, wenn ich wer das gemacht hat. Und da stand heute früh, Jeremia 1, Vers 7, so mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Da ich so, das passt aber. Weil ich nehme für mich schon in Anspruch, ja, dass ich auch vor Gott stehe und frage, ja, was ist auch dran, was ist für die Botschaft, die die Gemeinde auch braucht. Und dass ich diese Bibelworte nicht zufällig aussuche, sondern dass der Herr mir das zeigt, was ich verkündigen soll. Das nehme ich schon in Anspruch. Darf man so einen Text predigen? So eine Gerichtsrede. Das hat sich Jeremia bestimmt auch gefragt, ja, als er das Wort bekommen hat. Und es ist ihm sicher, ganz sicher nicht leicht gefallen, das seinen Zeitgenossen auf die Ohren zu geben. Aber hat er eine Wahl? Ja, mal schauen. Ja. Ein Wort des Herrn ist hier ausdrücklich gesagt, im Tempel zu verkündigen. Das war sein Auftrag. Schlechte Nachrichten, schlechte Botschaften. Ein Wort des Herrn im Tempel zu verkündigen. Da bleibt wenig Spielraum für Jeremia, auch wenn er sich natürlich ausrechnen kann, dass sich da einige Leute auf den Schlips getreten fühlen oder auf die Zehen oder wie man das immer ausdrückt. Ne? Und dass sie sich da angegriffen fühlen. Und dass er die Konsequenzen solcher Botschaften dann auch tragen muss, das wissen wir aus den biblischen Berichten. Ich weiß nicht, wer sich ein bisschen auskennt, wer das mal gelesen hat. Jeremia, habe ich euch gerade erzählt, dass Könige diese schlechte Angewohnheit hatten, den Boten zu bestrafen für seine Botschaft. Und der König Sedekia, der also zur Zeit Jeremias ja in Jerusalem regierte, der hat das mit Jeremia gemacht. Der hat ihn gefangen setzen lassen und hat ihn in eine Zisterne geschmissen. Und du musst wissen, das war unglaublich unangenehm. Ja, in so einer Zisterne, da war ja unten kalter Schlamm drin, wenn die leer ist. Ja, und da wirst du hineingeschmissen, versinkst dann bis zum Hals im kalten Schlamm. Das ist lebensgefährlich. Also Jeremia hat also durchaus auch das in seinem Leben erlebt, dass er für das Wort Gottes da auch die Konsequenzen tragen musste. Den Boten mundtot zu machen, um die Botschaft nicht mehr hören zu müssen, das ist ein Verhaltensmuster bis in unsere Tage hinein. Ne? Das kennen wir auch. Ich habe mich gefragt, ist es nicht gut und sollte das die Hörer damals und sollten wir nicht heute froh sein, dass wir einen Gott haben, der uns warnt, der uns nicht einfach weitermachen lässt, wie gehabt, und ins Verderben rennen lässt. Ne, weiter so bis zum Abgrund. Wenn wir nicht wissen, was bei uns und unserem Leben und Glauben falsch läuft, dann kann sich das auch nicht verändern, dann kann das nicht wieder in Ordnung kommen. Und es steht ja nichts Geringeres als die eigene Zukunft auf dem Spiel. Das haben wir in dem Text auch gelesen. Die Zukunft des Volkes Juda damals und auch unsere Zukunft, ja, ihre im verheißenen Land und unsere Zukunft, unsere Perspektive auf das ewige Leben. Und die Frage ist, was hat dieses Wort, das Jeremia, ja, ungefähr 600 Jahre vor Christi Geburt, an das Volk des Südstaates Juda richten musste, was hat es mit uns heute zu tun? Können wir es oder müssen wir es sogar auch für uns und unsere Situation hören? Wenn ich diesem Abschnitt mal eine Überschrift geben sollte, diesem Wort, dann würde ich sie falsche Sicherheiten nennen. Ich bin ein bisschen jetzt, das war gleich zu weit. Falsche Sicherheiten. Und wenn ihr den Text nochmal überfliegt, würdet ihr mir vielleicht zustimmen, ja. Weil der Hintergrund dieses Prophetenwortes ist ja erkennbar der, dass nur weil Gott das Volk Israel als sein Volk erwählt hat, ist es nicht sicher vor Versagen, ist es nicht sicher vor Schuld und vor geistlichem Desinteresse. All das hören wir in diesem Wort, dass das vorgekommen ist. Die Feste werden zwar gefeiert, ja, die Gottesdienste werden zelebriert, das hören wir, aber das ist nicht der Kritikpunkt. Was wird in dem Leben sichtbar des Volkes Gottes? Vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst? Das ist die Frage, die Gott aufwirft. Was offenbart sich in ihrem Denken und ihrem Handeln? Und das ist so weit weg von dem, was Gott für sein Volk und mit seinem Volk will. Und das sehen wir in den angesprochenen Kritikpunkten. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das war die Tatsache und der Ausspruch, der Anspruch, den Gott über seinem Volk ausgerufen hat, ja, kann man nachlesen im 3. Mose 19, Vers 2 unter anderem, ja, gibt es noch mehr Stellen. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das ist der Anspruch, den übrigens Petrus auch für das neutestamentliche Volk Gottes übertragen hat, in Anspruch genommen hat. 1. Petrus 1, Vers 15 greift er darauf zurück, ja, dass es auch für uns gilt, Gottes Wesen soll durch sein Volk in diese Welt wiedergespiegelt werden. Ja, dass die Welt, die Gott nicht kennt, soll an seinem Volk sehen, wer Gott ist, wie Gott ist. Welches Erbarmen, welche Liebe Gott hat zu den Menschen. Und die Frage ist, geschieht das bei uns? Geschah das damals, ja, im Volk Israel, geschieht das heute bei uns? Ja, können Menschen erkennen, wenn sie das Volk Gottes anschauen, wie Gott ist? Stattdessen ist das Handeln der Zeitgenossen Jeremias, das, was er da ansprechen muss, von Unrecht, von Unterdrückung, von Blutvergießen, Abgötterei geprägt. Und was das Schlimmste dabei ist, es stört sie nicht einmal. Das ist gar kein Problem. Ja, sie unterdrücken die Ausländer, die Waisen, die Witwen, das ist ja hier genannt in dem Text. Und das war okay. Und dann sind sie fröhlich zum Gottesdienst gegangen und haben da ihre Lieder gesungen. Und dann sind sie wieder nach Hause gegangen vom Gottesdienst und haben weitergemacht. Und man erkennt, dass sie sich in falscher Sicherheit wiegen. Ja, modern könnte man sagen, dass sie eine theologische Ideologie pflegen. Das kommt vor. Ja, dass man sich was rauspflückt und sagt, ja, das ist ja so. Und diese theologische Ideologie, die ich mal da aufgeschrieben habe, ja, die lässt sie gar nicht erkennen, dass sie falsch leben, dass das Auswirkungen hat. Sie berufen sich darauf, dass der Tempel und damit Gottes Gegenwart ja in Jerusalem präsent ist. Ja, hier ist ja der Tempel, hier ist ja Gott, hat ja gesagt, ich bin hier. Ja, und Gott ist also auch irgendwie manipulierbar, er ist greifbar, ne, verfügbar, denken sie sich die Gegenwart Gottes und machen daraus einen Anspruch für sich und ihr Leben. Das ist das Gefährliche. Sie machen daraus einen Anspruch für sich und ihr Leben. Gott ist ja da. Wir sind ja Gottes Volk. Uns kann nichts passieren. Gott hat uns dieses Land versprochen und gegeben, in dem wir jetzt sind, und er kann das nicht rückgängig machen. Wir wissen, das stimmt. Ja, also Gott hat ja gesagt, Abraham und seinen Kindern und ja, dem Volk Israel will ich dieses Land geben. Das stimmt. Sie haben dabei allerdings was übersehen. Die Leute damals, die sich darauf berufen haben, gesagt, das ist ja, ne, also das ist ja unsere Sicherheit. Nämlich sie haben übersehen, dass das Versprechen des verheißenen Landes und vor allem das Bleiben in diesem verheißenen Land an eine Bedingung gekoppelt war. Immer schon, kann man immer überall nachlesen. Nämlich das zu tun, was Gott geboten hat, gehorsam zu sein, die Gebote zu halten. Und wenn sie das nicht tun, und genau das ist ja der Kritikpunkt in diesem Wort von Jeremia, in dieser Prophetie, wenn sie es nicht tun, dann werdet ihr mit Sicherheit schnell aus dem Land verschwinden, das ihr jetzt erobert. Ihr werdet nicht lange dort bleiben, sondern völlig vernichtet werden. Der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen und nur wenige von euch werden in den fremden Ländern überleben, in die er euch verbannen wird. 5. Mose 4, Vers 26 unter anderem. Aber das taucht immer wieder auf, immer mit der Verheißung, ja, ich will euch dieses Land geben und ihr werdet in dem Land bleiben, wenn ihr gehorsam seid. Das taucht immer zusammen auf. Deswegen möchte ich es mal so formulieren, falsche Sicherheit wegen gefährlichem Halbwissen. Die Verheißung wird in Anspruch genommen, die Bedingung wird vergessen. Falsche Sicherheit wegen gefährlichem Halbwissen. Das Volk damals, das hatte keinen Anspruch auf das verheißene Land. Denn Gott hatte es ihnen völlig unverdient gegeben, aus Gnade, aus Liebe. Er hat gesagt, das Land gehört mir und ich gebe es euch, damit ihr darin wohnt. Ja, mit der Bedingung, ihm dort ein heiliges Volk zu sein. Also wenn man sich das mal durchliest, ja, Gott hat die Völker aus Kanaan vertrieben, weil sie ihm ein Gräuel waren, weil sie Götzen nachliefen. Deswegen hat er sie vernichtet und hat das Land Israel gegeben. Jetzt hat Israel genau dasselbe gemacht, was die Völker gemacht haben, die da vor ihm vertrieben worden sind. Die Verheißung war, ich gebe euch dieses Land, damit ihr mir ein heiliges Volk seid. Und die haben es auch vergessen. Die haben sich nur den Anspruch rausgepflückt und gesagt, das ist ja unser Gott, da ist er hier, verfügbar, hier ist er im Tempel, kann nichts passieren. Und das war eine falsche Sicherheit. Wir wissen aus der Geschichte Israel, dass genau das Gott auch gemacht hat. Er hat das ganze Volk ja weggeführt ins Exil, was ja Gericht auch bedeutete. Und sie mussten nach Babylon und andere Völker haben sich dann dort niedergelassen und diesen Konflikt spüren wir bis heute, den Nahostkonflikt. Bis heute ist dieser Konflikt da. Mich hat dieses Wort bewegt, auch für uns heute, weil auch wir dürfen oder müssen uns von Gottes Wort in Frage stellen lassen. Erlebe ich das, was ich glaube, das, was ich postuliere, was ich sage? Verkündet mein Leben, mein Sein, mein Reden, mein Handeln, dass ich Eigentum Gottes bin? Die entscheidende Frage kann man auch so stellen: Prägt mein Sonntag meinen Montag? Prägt mein Sonntag meinen Montag? Ja, die Begegnung mit Gott, im Gottesdienst, die Impulse, die ich von ihm bekomme, ja, durch das gemeinsame Beten, Predigen, Hören, Singen, das Miteinander der Gemeinde, beeinflusst das mein Verhalten im Alltag? Verändert mich das in das Bild hinein, in das Gott mich haben will? Spürt man mir etwas davon ab in meinem Alltag? Prägt mich das, was Gott in mein Leben hineinlegen will? Ja, Liebe, Güte, Langmut, Sanftmut, Verzeihen und so weiter. Ja, ich weiß mal auf Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Ist das in meinem Leben Realität? Geschieht das? Oder schalte ich um auf gesellschaftskonform, wenn ich diese Wände hier verlasse? Ja, hier bin ich guter Christ. Ja, ich rede angepasst und kaum verlasse ich dieses Haus, dann verhalte ich mich in meinem Alltag, in meiner Familie, in meinem Arbeitsleben ganz anders. Da werden die Ellenbogen ausgefahren, da habe ich immer recht, da sind die anderen nur noch Konkurrenten und so weiter. Prägt meine Identität in Christus, ja, die neue Schöpfung, die ich sein darf durch den Heiligen Geist als Bürger des Reiches Gottes, prägt das mein Denken, mein Reden, mein Umgang mit anderen Menschen? Ja, handle ich auch außerhalb dieser Wände nach Gottes Maßstäben und damit meinen Auftrag, den ich von meinem Herrn empfangen habe? Ich weiß nicht, wie oft wir uns diese Fragen stellen. Ja, das ist ja die Frage, die Jeremia seinen Zeitgenossen noch stellt. Nur darauf zu vertrauen, dass man ja irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, kann ich sagen, an dem und dem Tag, da habe ich meine Entscheidung für Jesus getroffen und ich bin dann Mitglied in einer Kirche oder Gemeinde geworden, da habe ich noch das Aufnahmeformular da, ich zahle auch ganz regelmäßig meinen Zehnten und so weiter. All das reicht nicht. Das sind falsche Sicherheiten. All diese durchaus wichtigen Dinge, die heißen noch lange nicht, nach dem Willen Gottes zu leben, ja. Weil solche Äußerlichkeiten, die sind unserem himmlischen Vater eigentlich egal, darum geht es gar nicht. Es geht ihnen um unser Herz. Den Herrn, deinen Gott, sollst du lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. So steht es schon im 5. Mose 6, Vers 5. Das ist das Ziel, die Liebe Gottes, ihn zu lieben. Und Jesus ergänzt ja dann das zum Doppelgebot und deinen Nächsten wie dich selbst. Und weil diese Liebe zu Gott, diese Hingabe und der Gehorsam, die dann unser Herz prägt, auch Auswirkungen haben auf den anderen neben uns, ja, der mit uns ist. Das ist genau das der Kritikpunkt, den Jeremia hier auch hat, ne? Dass er sagt, ihr unterdrückt Leute, ihr tötet Leute. Ne? Also das Verhältnis zum Nächsten bildet eigentlich mein Verhältnis zu Gott ab. Lasse ich mich prägen von Gott, ja, ist das, was Gott mein Leben hineinlegt, ja, prägt mich das. Das wird auch den Umgang zu meinem Nächsten zeigen. In unserem Gerichtswort hier, das Jeremia seinen Leuten sagen wollte, prangert das Gott genau an, nämlich die fehlende Liebe zu Gott, die führt zur Ausbeutung und zur Unterdrückung auch des Anderen, des Mitmenschen. Die Frage ist, sind wir dagegen gefeit? Kommt das bei uns gar nicht vor? Das Neue Testament sagt, das kann uns ganz genauso passieren. Wenn man mal die Briefe durchlässt, da ist durchaus die Rede von Menschen, die dann die Welt wieder lieb gewonnen haben, ja, denen andere Dinge wieder wichtig geworden sind, die herrschsüchtig sind, ja, die besserwisserisch sind und so weiter. Da müssen wir uns auch prüfen, genauso wie die Menschen damals. Ein Grund oder der Grund, wieso die Zeitgenossen von Jeremia also in diese Falle tappen konnten, ja, also der falschen Sicherheiten, das war ihr selektives Hören von Gottes Wort. Sie hörten die Verheißung, das Land gehört euch, und überhörten die Bedingung, wenn ihr gehorsam seid. Und auch wir stehen manchmal da in der Gefahr, nicht genau hinzuhören, das will ich mal so sagen. Ja, also mir fällt das manchmal auf, dass wir die Verheißungen auch immer gern mitnehmen, aber die Bedingungen manchmal dafür überhören. Ich möchte da mal ein Beispiel dafür nennen, ja, man könnte viel, aber mal ein ganz bekanntes Beispiel. Ihr kennt sicher alle diese Verheißung aus Matthäus 28, Vers 20. ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine Verheißung, die wahrscheinlich jeder hier schon mal gehört hat und kennt. Was nicht so bekannt ist oder was uns nicht so geläufig ist oder wo wir nicht so dran denken, ist, dass die nicht für sich alleine steht, sondern dass die geknüpft ist an einen Auftrag. Ja, also das geht im Matthäus 28 ab Vers 18 ja schon los. Darum geht hin und lehrt alle Völker, ja, tauft sie und lehrt sie und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das gehört zusammen. Diese Gegenwart, dass Jesus bei uns ist, die gilt nicht, wenn du zu Hause Sudoku löst, ja, oder wenn du dich bequem zurücklehnst, sondern die ist gekoppelt an den Auftrag. Also auch wir stehen der Gefahr, manchmal so selektiv zu hören, uns da in falsche Sicherheiten zu verlieren. Auch wir haben da die Gefahr von gefährlichem Halbwissen. Wir sind hineingekommen als Gnade in die Rettung durch den Sohn, das dürfen wir nie vergessen, wir haben keinen Anspruch, sondern wir sind durch Gnade hineingekommen. Wir leben heute so von unserer Gesellschaft her ein bisschen so vom Anspruchsdenken her. Ne? Also jeder hat Anspruch auf irgendwas. Das können wir vergessen. Wir leben aus Gnade. Jesus hat uns gerufen aus Gnade. Er hat uns neues Leben gegeben aus Gnade. Nicht, weil wir das verdient hätten oder weil wir da irgendeine Leistung gebracht haben. Ja, auch nicht für unsere Entscheidung für Jesus. Im Freikirchenbereich leben wir manchmal so, ich habe mich das ja verdient, ich habe mich ja für Jesus entschieden. Das stimmt nicht. Dass wir uns für Jesus entscheiden durften, ist Gnade. Weil Gott uns angesprochen hat. Wir haben keinen Anspruch auf Rettung. Mancher hat da gut angefangen, ist doch wieder hineingerutscht, auch in welches Denken. Und ich möchte euch da mal ein ernstes Wort auch lesen, was Jesus auch seinen Leuten sagt. Das ist Johannes 15. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Ich wollte euch das zeigen, aber... Naja. Kannst du mal schalten? Ja, das ist, ja. Also jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Das ist genauso ernst wie das Wort von Jeremia, was wir gelesen haben. Es gibt nur einen Weg zur Rettung, in Jesus bleiben, an ihm dranbleiben, sich von ihm ähnlicher werden zu lassen, danach zu fragen, was er für mein Leben und in meinem Leben will. Ja, wir leben nicht mehr selbstbestimmt, es geht nicht darum, was wir wollen oder was uns angenehm ist, sondern wir fragen, Herr, wo willst du uns hinführen, was willst du aus unserem Leben machen? Ja. Und das Wort von Jeremia, das wir vor uns gelesen haben, das endet ziemlich abrupt. Ja, wir haben ja meistens solche, gerade im Psalm oder so, da ist ja dann immer zum Schluss nochmal so, wo dann nochmal die Gnade Gottes betont wird. Da ist mir aufgefallen, dass in diesem Prophetenwort bei Jeremia das endet total abrupt. Ich werde euch verwerfen. Zack. Ja. Und wir wissen, dass der Weg Israels eben durch das Gericht des Exils führt. Ne? Und, aber das Gute ist, nach 70 Jahren erbarmte sich dann Gott wieder, sein Volk, und hat es zurückgeführt, aber nicht aus einem Anspruch des Volkes heraus, sondern weil er das als Gnade gemacht hat. Und auch wir dürfen das wissen und wir dürfen uns darüber freuen, dass keine Sünde zu groß ist, dass keine Schuld zu groß ist, wenn wir sie erkennen und wenn wir sie auch bekennen, wenn wir uns das deutlich machen, wir sind vor Gott auch schuldig geworden, dann können wir zu ihm gehen, dann können wir ihm das sagen. Und dann hat er einen Weg auch für uns. Und damit möchte ich schließen, ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist mein Ausblick. Ja, wir müssen nicht drin bleiben in dieser Sackgasse der falschen Sicherheiten, sondern wir können zu Gott kommen und können sagen, Herr, ja, ich habe versagt, ich bin in Schuld gefallen, aber ich darf dir das sagen, du nimmst sie weg. Ja, und du führst mich wieder dahin, dass ich dir folgen darf und dass mein Leben dich widerspiegeln darf wieder. Das ist die richtige Sicherheit, auf Gott zu vertrauen und zu ihm zu gehen, mit ihm im Gespräch zu bleiben. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, hab Dank, dass du uns an die Hand nimmst, dass wir wissen dürfen, dass du uns liebst. Wir wissen nicht, warum. denn in uns ist nichts Liebenswertes, aber du bist treu, Herr, weil du so bist, weil das dein Wesen ist, Herr, und darauf wollen wir uns berufen, Herr, wir wollen zu dir kommen, wir wollen deine Treue erleben, Herr, auch wenn wir manchmal Dinge tun, die nicht gut sind, die falsch sind, Herr, und so dürfen wir umkehren immer wieder, wir dürfen wieder zu dir kommen, wir dürfen neu an dieser Hoffnung auch teilhaben, Herr, du gibst uns einen Weg auch zurück, du möchtest uns auch zu Boten machen, deiner Liebe zu Menschen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns das erleben lässt, wie du uns veränderst. Herr, nimm du unser Leben in deine Hand. Herr, dass nicht unsere eigenen Gedanken unseren Weg bestimmen, sondern deine Gedanken. Geh du mit uns, Herr, halt uns immer an dir fest. Offenbar dich uns, auch im Alltag, Herr, dass wir das, was wir hier mitnehmen, Gemeinschaft an Impulsen, dass das unseren Alltag auch prägt. Hab Dank für deine Liebe, dass du uns nicht loslässt, dass du uns nicht verloren gehen lässt, sondern dass du uns immer wieder nachgehst. Amen.